Hi, guten Morgen. Schön, euch zu sehen. Oh. Ey, was machen wir denn jetzt? Jesus, zuhören. Ich bete einfach nochmal zum Anfang, okay? Ich bete einmal, ich habe da was, habe ich auf dem Herzen. Heiliger Geist, ich danke dir von ganzem Herzen dafür, dass du hier bist. Ich danke dir, dass deine Nähe jetzt nicht abnimmt während der Predigt. Ich danke dir, dass unser Einssein mit dir, dass das nicht von dem abhängig ist, was wir tun oder wie es uns geht, sondern unsere Einheit mit dir, Gott, ist ausschließlich abhängig von deinem Werk, was du vollbracht hast, ein für alle Mal. Und wir können uns nicht davor retten, eins mit dir zu sein. Und dafür danke ich dir von ganzem Herzen. Und ich bitte dich, dass alles, was wir heute hören und alles, was wir, wenn wir hier rausgehen, tun, das ist einfach, dass wir es neu durch diese Linse begreifen. Dass wir auch Lobpreis neu durch diese Linse begreifen, dass es nichts ist, was wir zu dir tun, sondern Jesus, was wir zusammen machen. Auf welche Art und Weise auch immer. Das übersteigt unseren Kopf, aber du, Heiliger Geist, schließt unser Herz auf, dass auch wenn wir Dinge nicht verstehen, und davon sind es wirklich viele, dass trotzdem die Frucht davon, der Frieden davon und die Kraft davon in unser Herz fällt und wir darin leben können, auch wenn wir es nicht verstehen. Und ich danke dir dafür. Und ich segne uns als Haus damit, dass das etwas ist, worin wir wachsen, was zunehmen wird, dass wir mehr und mehr, ohne Dinge mehr unbedingt verstehen zu müssen, mehr die Frucht davon ernten können und mehr in der Auswirkung davon leben können. Und dass unsere Stadt dadurch auch mehr unsere Auswirkungen zu spüren bekommt. Danke, Heiliger Geist, dass das ist, worum es dir geht. Und ich setze eine Freude frei über jedem einzelnen Herz, Jesus, egal wie es uns geht, egal wie es uns gleich mit dem Thema geht. Danke, Heiliger Geist, dass deine Freude auch unabhängig von Umständen ist, sondern komplett abhängig von dir und deiner ewigen Freude. Amen. Okay, ich glaube, das war gut. Also, in letzter Zeit, also wisst ihr noch, was das Jahresthema ist? Erinnert ihr euch noch an vor ein paar Wochen? Erinnert ihr euch? Ja? Nein? Also, wir als Gemeinde wollen uns dieses Jahr konkret mit den geistlichen Disziplinen nochmal neu beschäftigen, mit den Angewohnheiten eines Jüngers, mit den Dingen, die Jesus getan hat, die seine Apostel uns vorgelebt haben. Dinge, die wir alle schon seit 10, 20, 30, 40 Jahren tun, wo wir aber das Gefühl haben, dass es nochmal wirklich gut wäre, nach all dem, was wir in den letzten Jahren gelernt haben, wo sich unsere Perspektive verändert hat, wo wir neue Erlebnisse mit dem Heiligen Geist hatten, dass wir nochmal neu darauf schauen, ob da nicht was Neues dabei ist und ob nicht der Sinn eines Christenlebens und der Sinn der geistlichen Disziplin nicht viel mehr ist, dass wir mit Gott zusammen durchs Leben gehen und mit Gott zusammen herrschen und sein Königreich ausbreiten, als es ist, dass wir unser schlechtes Gewissen beruhigen. Könnte ja sein. Und eigentlich sollte heute ein wunderschöner Jüngerschaftsgottesdienst kurz darüber sein, wo wir uns darüber austauschen. Aber irgendwie hat der Heilige Geist mich nicht losgelassen. Und ich bin froh, dass ich nicht der Einzige bin, der mit diesem Thema da ein Ja zu hat, zu diesem Thema. Und ich glaube, dass das wie so ein, also ich habe ein Bild irgendwie gesucht, wie ich das beschreiben kann, was ich das Gefühl habe. Und ich glaube wirklich, dass das wie so ein Schlüssel ist, ein Schlüssel, um eine Tür aufzuschließen. Und das ist wie immer, wenn das ist, ne, wenn Gott Dinge verbirgt, dann nur, damit wir sie finden können. Aber damit wir auf der Reise sie mit ihm zusammenfinden und damit, wenn wir das Ding dann gefunden haben, es uns nicht mehr von Gott trennt, weil wir glauben, jetzt brauchen wir ihn nicht mehr. Jetzt haben wir ja das Ding. Sondern der Weg dahin, wie wir den Schlüssel finden, ist fast noch wichtiger als das, was dann in der Truhe oder hinter der Tür auf uns wartet. Versteht ihr dieses Bild? Und das, worüber wir heute reden wollen, ist, glaube ich, so ein Schlüssel, den Gott uns gerade, den haben wir viele von uns schon ganz lange, wir als Gemeinde kennen den schon ewig, aber ich glaube, es ist neu Zeit, dass wir den benutzen, um neu oder erstmals damit Dinge aufzuschließen. Und noch ein Disclaimer vorweg. Es gibt, glaube ich, wenig Themen, wo im Leib Christi so viel Uneinigkeit drüber herrscht und wo jeder von uns unterschiedlichste Erfahrungen gemacht hat. Und ich möchte dich, und auch unterschiedliche Theologie gelehrt bekommen hat. Mit der Bibel fundiert. Das ist ja das Tolle daran. Man kann ja alles Mögliche biblisch fundiert beigebracht bekommen. Und ich lade dich ein, dass du einfach dein Herz weich hältst und dass du einfach empfängst, dass du das Wort Gottes empfängst. Ich werde mir Mühe geben, ganz viel aus der Bibel vorzulesen, damit ich so wenig wie möglich Falsches sage. Und ja, jetzt sage ich das Thema, okay? Also wir reden heute über etwas, wo ich glaube, dass Gott es wirklich wichtig ist und wo wirklich eine Einladung besteht, tiefer reinzugehen. Und zwar ist das Sprachengebet. Also das ist ja was in unserer Gemeindekultur fest verankert ist. Ne? Egal, ob du in Sprachen betest oder nicht, egal, ob du das falsch findest, wie wir das machen, oder ob du das selber mal gemacht hast und jetzt aus Gründen nicht mehr tust, oder ob du es erst seit ein paar Wochen hast und total mega froh darüber bist, über diese Gabe. Wir müssen darüber reden, weil es steht in der Bibel. Wir machen das schon längst als Gemeinde. Und ich glaube, es ist wirklich wichtig, heute nochmal neu eine theologische Grundlage dafür zu legen, warum wir das eigentlich machen, wie kraftvoll das eigentlich ist. Nicht, damit wir mehr verstehen, sondern damit mal irgendwie Einheit, damit wir ein bisschen auf eine gemeinsame Linie kommen können. Und damit auch unsere Seele, unsere Emotionen, die manchmal dann da querschießen wollen, wenn wir, ne, bei diesem Thema, weil, damit wir da was haben, wo wir sagen können, Ruhe. Seele, du nimmst deinen Platz ein. Und der Heilige Geist nimmt seinen Platz ein und dann sind wir fein. Und es gibt so viel zu sagen, also es gibt wirklich interessante Sachen zum Thema Sprachengebet, ne, also die stecken ja heutzutage, charismatische Christen, stecken die in MRTs und lassen sie in Sprachen beten und gucken, was passiert. Das ist wirklich mega abgefahren. Kannst du dir angucken. Über sowas will ich heute nicht reden, sondern mir ist wirklich wichtig, dass wir heute so nah wie möglich einfach an der Bibel bleiben und gucken, was da drin steht und dann gucken, ob sich daraus Fragen ergeben, ob Fragen hoffentlich beantwortet werden. Vielleicht sogar ohne, dass ihr wusstet, dass ihr die habt. Und dass wir Durchbruch erleben. Wäre das gut? Okay, darf ich mal direkt vorneweg fragen, also ihr habt das ja gerade gehört, wir haben heute keine Gruppen. Manche freuen sich, manche finden das schade. Aber gibt's denn jemanden, der sagen würde, ohne dass er was sagen muss jetzt, in irgendeiner Art hat er manchmal Fragen zu diesem Thema Sprachengebet. Oder in irgendeiner Weise würde er manchmal sagen, ja, das frage ich mich schon, was das sein soll. Oder einer, der eine Bibelstelle immer wieder über eine Bibelstelle stolpert, wo er denkt, machen wir das bei uns in der Gemeinde falsch? Gibt's da irgendjemanden, ohne dass du jetzt was sagen musst? Danke. Okay, und die anderen, ihr habt alle eine vollständig... Okay, cool. Wer will predigen? Ist nicht schlimm. Also ihr dürft gerne jederzeit Fragen stellen. Wir werden am Ende auch die Möglichkeit haben, noch Fragen zu stellen. Und wenn keiner irgendwie eine Frage hat, weil er sich nicht traut, oder weil ich alle beantworte, dann ist auch gut. Und wir sind ja nicht aus der Welt, ne? Also das ist ja jetzt nicht so, dass jetzt der Sonntag ist und danach reden wir nie wieder über das Thema, das ist euch klar, ne? Ich hoffe, wir werden eher mehr über das Thema reden nach diesem Sonntag. So, aber die Frage könnt ihr vielleicht beantworten. Also was ist so die erste Bibelstelle, die wir uns angucken sollten bei dem Thema? Sprachengebet, was würdet ihr sagen? Pfingsten, das klingt doch schon mal gut. Sollen wir uns Pfingsten mal angucken? Das feiern wir ja alle, ne? Manchmal wissen wir nicht, warum die Schule ausfällt. Aber wir lesen mal Apostelgeschichte 2. Das ist sehr gut. Ja? Habt ihr Bock? Oh ja, ich hab Bock. Also Apostelgeschichte 2, ab Vers 1. Als der Tag des Pfingstfestes erfüllt war, waren sie alle an einem Ort beisammen. Das sind die 120 von den Nachfolgern von Jesus. Und wahrscheinlich auch Maria, die Mutter Gottes, an dieser Stelle möchte ich das betonen. Und plötzlich geschah aus dem Himmel ein Brausen, als führe ein gewaltiger Wind daher. Und er erfüllte das ganze Haus, wo sie saßen. Und es erschienen ihnen zerteilte Zungen und sie setzten sich auf jeden einzelnen von ihnen. Und sie wurden alle mit Heiligem Geist erfüllt und fingen in anderen Sprachen oder Zungen an zu reden, wie der Geist es ihnen gab, auszusprechen. Habt ihr schon mal gehört? Wisst ihr, was danach kommt? Danach kommt diese lange Liste mit Ländern, wo die alle herkommen, die Juden, die in der Stadt waren. Und sie sagen, also wie kann das sein, dass wir alle 25 Nationen hier, die wir versammelt sind, dass wir sie in unserer Muttersprache reden hören? Wie kann das sein? Und wir hören sie von den großen Taten Gottes sprechen. Darf ich mal fragen, wer von euch hat schon mal in Sprachen gebetet und ein anderer hat verstanden, was du gesagt hast, weil er zufällig aus seinem Land kam? Ja? Wer von euch weiß, dass sowas heute noch passiert? Ah, cool, sehr gut. Das gibt's und das ist super. Aber das ist oftmals nicht unser Erleben, oder? Oft ist es nicht unser Erleben, dass wir in Sprachen beten und jemand anderes plötzlich zufälligerweise, keine Ahnung, was spricht, Farsi oder Hindi oder noch
wildere Sachen. Und der, du redest über Jesus, ich hab's verstanden. Das ist oft nicht unser Erleben. Das ist auch oft nicht unser Erleben, wenn wir neben jemandem im Gottesdienst stehen, dass wir dann verstehen, was er sagt, weil er zufällig gerade, keine Ahnung, was Hessisch redet, was ich meine Muttersprache ist. Das passiert auch nicht oft. Aber mir ist eine Sache hier schon mal wichtig. Der Kontext, in dem das Sprachengebet zum ersten Mal passiert ist, der Kontext ist, dass Jesus Christus verkündigt wird. Das ist der Kontext. Dafür wurde die Gabe gegeben. Und das heißt, ihr werdet Kraft empfangen und ihr werdet meine Zeugen sein. Und was passiert? Feuer und Sprachengebet. Ist doch mega interessant, oder? Wenn wir also uns auf das Versprechen von Jesus stellen wollen, dass auch wir als seine Nachfolger Kraft empfangen werden und seine Zeugen sein werden, dann tun wir gut daran, zu schauen, was genau die da wirklich bekommen haben. Weil wir lesen am Pfingstfest von keiner Heilung. Ist euch das aufgefallen? Also danach passieren ganz viele Heilungen. Aber die Leute haben sich nicht bekehrt, weil plötzlich einer geheilt wurde und dann wurden alle geheilt. Das ist am Pfingsten nicht passiert. Ist das nicht bemerkenswert? Die Leute haben sich nicht bekehrt, weil einer ein Wort der Erkenntnis hatte und ihm sein Bankkonto in der Sparkasse genannt hat. Und dann dachte er, wow, Gott kennt mich wirklich, da höre ich besser zu. Das lesen wir nicht. Es kann sein, dass das passiert ist. Aber wenn es wichtig wäre, dann würde es da stehen. Aber was wichtig war, was dem Heiligen Geist, der Lukas inspiriert hat, das zu schreiben und der das ganze Event orchestriert hat, was ihm wichtig war, ist Sprachengebet. Ist doch total interessant, oder nicht? Oh, ich finde das interessant. Ich möchte Zeuge sein. Ich möchte Kraft empfangen. Und ich bin dankbar, dass ich das Sprachengebet habe. So, jetzt aber meine Frage. Waren die Jünger an Pfingsten denn die ersten Leute, die in unbekannten Sprachen geredet haben in der Bibel? Gab es vor Pfingsten schon mal Leute, die in unbekannten Sprachen geredet haben? Ist eine Fangfrage. Ja? Wen denn? Beim Turmbau zu Babel. Wer kennt das noch aus dem Kindergottesdienst? Ja, also ich habe so viele Kinderbibeln und überall ist das drin. Wir haben so eine coole Kinderbibel, da sind so zwei Leute und der eine schreit den anderen an. Hä? Was hast du gesagt? Also wir lesen das jetzt nicht ganz und wir gehen auch heute nur wirklich kurz darauf ein, aber mir ist das der Vollständigkeit halber wichtig. In 1. Mose 11 gibt es die Geschichte, wie Leute in Babel einen Turm bauen. Kennt ihr die? Und ich lese euch mal vor, was da genau passiert ist, okay? Also das 1. Mose 11, Vers 4. Und da sagen sie, sie sprachen auf, wir wollen uns eine Stadt und einen Turm bauen und seine Spitze bis an den Himmel. So wollen wir uns einen Namen machen, damit wir uns nicht über die ganze Fläche der Erde zerstreuen. Der Herr fuhr herab, um die Stadt und den Turm anzuschauen, die die Menschenkinder bauten. Und der Herr sprach, sie, ein Volk sind sie und eine Sprache haben sie und dies ist erst der Anfang ihres Tuns. Jetzt wird ihnen nichts mehr unmöglich sein. Auf, lass uns herabfahren und ihre Sprache verwirren, dass sie einer des anderen Sprachen nicht mehr verstehen. Und der Herr zerstreute sie von dort über die ganze Erde und sie hörten auf, die Stadt zu bauen. Darum gab man ihr den Namen Babel, denn dort verwirrte der Herr die Sprache der ganzen Erde und von dort zerstreute sie der Herr über die ganze Erde. Also, da könnte man mega viel drüber sagen. Und wenn du ansatzweise dich noch erinnerst an das, was Martin gesagt hat, könnte man noch 100 Sachen mehr sagen, okay? Aber heute nur das ganz Offensichtliche. Warum hat Gott die Leute plötzlich andere Sprachen reden lassen, die sie vorher gar nicht konnten und dann haben sie sich nicht mehr verstanden? Warum hat Gott das gemacht? Damit sie das nicht zu Ende führen können? Ja, richtig. Was hatte Gott denn dagegen, dass sie das gemacht haben? Ja, Gott hat die Sprachen verwirrt, weil er gesagt hat, wenn wir das jetzt nicht machen, wird den Menschen nichts mehr unmöglich sein. Ist das nicht abgefahren? Und warum haben die den Turm gebaut? Vers 4, warum haben die den Turm gebaut? Um uns einen Namen zu machen, damit wir uns nicht über die ganze Fläche der Erde zerstreuen. So, was hatte Gott ursprünglich als Auftrag an den Menschen gegeben? Macht euch die ganze Welt untertan. Verteilt euch. Entdeckt dieses wunderbare Ding, was ich geschaffen habe. Nutzt es. Lasst nicht zu, dass nur an manchen Teilen Herrschaft passiert, sondern die ganze Erde soll meine Herrschaft bekommen. Und die Menschen, die alle eine Sprache sprachen, die haben gesagt, nee, wir wollen das nicht. Wir wollen alle zusammenbleiben, weil so ist schön. Hat noch nie eine Gemeinde jemals gesagt. Und wir wollen uns einen Namen machen. Also ich frage mich, bei wem? Wahrscheinlich ja bei jemandem, aber nicht bei anderen Menschen, ne? Weil die waren ja alle auf einem Haufen. Worauf ich hinaus will, Pfingsten ist, wenn du dir das anguckst, sprachlich im Griechischen, ist super nah dran an dem Turmbau zu Babel. Da sind viele Wörter, die parallel sind und die teilweise nur exklusiv davor kommen. Das ist super interessant. Und auch, dass Lukas sich die Mühe macht, an der Apostelgeschichte diese ganzen Namen aufzulisten, von diesen ganzen Nationen, ist kein Zufall. Das ist nicht, um dich zu langweilen. Das ist kein Zufall. Ich glaube, ein Jude damals, der Griechisch konnte, weil das seine Alltagssprache war, der das Alte Testament oft auf Griechisch gelesen hat, weil das Standard war, der hat das verstanden, dass da ein Zusammenhang ist. So, und ich möchte, dass wir wissen, Gott gibt das Sprachengebet quasi als Umdrehung von dem, was in Babel passiert ist, weil in Babel haben die Leute sich geweigert, überall in die Welt zu gehen und die Herrschaft Gottes auszubreiten. Und durch die Apostelgeschichte ist genau das Gegenteil passiert. Es ging quasi nicht mehr anders. Die Katze war aus dem Sack. Plötzlich haben alle Nationen das Evangelium gehört. Und wisst ihr was? Wenn Gott die Sprachen verwirrt, damit ihnen nicht alles möglich ist, also ne, er hat das gegeben, weil sonst wäre ihnen alles möglich. Was sagt uns das wohl darüber, wenn er uns eine neue Sprache gibt? Was sagt uns das darüber? Nur mal so eine Frage. Also ich traue mich ja nicht unbedingt, das auszusprechen, aber das ist ja ein berechtigter Gedanke. Ja, danke, Herbert. Genau. Ich meine, Jesus hat das doch gesagt, bei mir ist nichts unmöglich. Und dann ist er weggegangen und hat gesagt, es ist besser, dass ich weggehe. Und dann schickt er uns den Heiligen Geist, der genauso Gott ist wie der Gottmensch Jesus. Der erfüllt uns und ist eins mit uns. Und plötzlich reden wir in einer Sprache, die wir vorher nicht kannten. Und ich glaube, dann ist uns deutlich, deutlich mehr möglich, als wir denken. Deutlich mehr möglich. Und besonders, wenn wir zusammen sind. Nicht nur zusammen ich und Gott und gegen den Rest, sondern als Leib. Okay, wow, ich wollte gar nicht so lange darüber reden. Aber geht's euch noch gut? Halleluja, mir geht's auch sehr gut. So, die in Babel haben ja auch in Sprachen geredet, die didaktisch Sinn gemacht haben. Ne? Daraus haben sich Sprachen, echt, das waren echte Sprachen, die hat Gott sich vorausgedacht und dann haben andere das verstanden. Und warum sollten wir dann in Sprachen beten, die wir nicht verstehen? Wo ist da der Sinn? Weil ich verstehe oft nicht, ich war mal aus einer Konferenz, da waren Freunde von mir, die kannte ich aus Süddeutschland, und die waren super wild, die waren zu dem Zeitpunkt sehr begeistert vom Heiligen Geist. Der Heilige Geist war sehr begeistert von ihnen. Und die haben Sprachen gebetet, und da war einer, der war total crazy, dem durfte man eigentlich nicht die Hände auflegen, der war sofort weg. Und dann haben wir füreinander gebetet, und der hat für mich gebetet, und wisst ihr, was seitdem ist? Seitdem klingt mein Sprachengebet komplett anders. Ich habe keine Ahnung, was da passiert ist. Aber das fand ich so verrückt. Und dann habe ich mir heute schon eingebildet, das klang jetzt aber wie Hindi oder so, glaube ich. Aber das hier oben, keiner hat es je gehört. Aber manchmal denke ich, das klang jetzt mehr wie was Echtes als was anderes. Aber ist ja auch egal. Aber das meiste, was ich rede, das verstehe, ist, glaube ich, nicht dafür gedacht, dass Menschen um mich herum das verstehen. Und das ist okay. Und wir schauen uns das jetzt an. Ja? Also als erstes Mal gehen wir zu Markus 16. Da redet Jesus. Ist immer gut, wenn Jesus redet. Immer gut. In Markus 16, ab Vers 15, da gibt Jesus ihnen einen Auftrag, der genau das Gegenteil ist von Babel, nämlich, geht hin in die ganze Welt und predigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Bleibt nicht in Jerusalem. Baut keine Gemeinde, die sich nur um sich selber dreht. Auch wenn es hart ist, sich voneinander zu trennen geografisch, geht, verteilt euch. Und dann Vers 17. Diese Zeichen aber werden denen folgen, die glauben. Sie werden denen folgen, die glauben. Ist es nicht? Die Möglichkeit besteht, dass manchmal das passiert. Diese Zeichen werden denen folgen, die glauben. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben. Sie werden in neuen Sprachen reden. Sie werden Schlangen aufheben. Und wenn sie etwas Tödliches trinken, wird es ihnen nicht schaden. Schwachen werden sie die Hände auflegen und sie werden sich wohlbefinden. Das ist eine Liste mit Versprechen. Jesus verspricht das den Leuten, die an seinen Namen glauben. Er verspricht es dir. Und diese Liste, wenn du dir die anguckst, können wir die Liste nochmal haben, Leni? Vers 17. Das ist eine Liste und 18. Eine Liste mit Sachen, wo Autorität Gottes und göttliche Ordnung wiederhergestellt wird. Weil wenn Dämon in dir drin ist, dann ist das nicht göttliche Ordnung. Und dann ist es Gerechtigkeit, wenn der ausfährt. Und wenn du etwas Vergiftetes trinkst, dann ist das nicht göttliche Ordnung. Ist das nicht der Wille Gottes. Und deswegen ist es Gerechtigkeit und Wiederherstellung von Gottes Herrschaft, wenn du dann nicht stirbst. Und wenn du krank bist, dann ist das nicht der Wille Gottes für dein Leben. Und dann ist das Ungerechtigkeit, die dir widerfährt, aus welchen Gründen auch immer. Aber dann ist es gerecht. Und dann ist es die Wiederherstellung der göttlichen Ordnung, wenn dieser Körper gesund wird. Und dann ist da noch Sprachengebet in dieser Liste. Und ich glaube, es stellt, auf welche Art und Weise auch immer, es stellt göttliche Gerechtigkeit wieder her, wenn wir in einer Sprache reden, die wir nicht verstehen, die aber er versteht. Und wenn uns ein Kommunikationsmittel gegeben wird, was so viel abgefahrener ist, als unsere menschlich ausgedachten Worte jemals sein könnten, dann stellt das auf die gleiche Art und Weise Gottes Gerechtigkeit und seine Ordnung wieder her. Ich bin nicht hier, um dir ganz zu erklären, wie das funktioniert. Aber ich denke, es ist wichtig, dass uns klar ist, was das da für eine Liste ist. Es ist ein Versprechen an dich. Und es ist dein, das zeigt dir, auf welche Art und Weise du dir dem Feind richtig in den Hintern trittst. Das ist das. Also wenn du in Sprachen bietest, denkst du dann, boah, jetzt trete ich dem Feind in den Hintern? Weiß ich nicht. Könnten wir auf jeden Fall, wir sind frei, das zu denken. Und ein anderer Grund, warum ich euch diese Stelle zeige, ist, sie werden in neuen Sprachen reden. Habt ihr das gesehen? In neuen Sprachen. Das Wort, was da steht, ist Kainos. Das kennen wir zum Beispiel aus. Ich bin eine neue Schöpfung. Kainos. Kainos ist im Griechischen nicht, meine alten Schuhe sind kaputt, ich kaufe mir neue Schuhe. Kainos ist etwas völlig Neues, nie dagewesenes. Weil die neue Schöpfung gab es vorher nicht. Es ist nicht, ja, jetzt bist du dasselbe wie vorher. Du bist so anders als vorher. Und von daher würde ich sagen, allein schon aus dieser Bibelstelle haben wir Grund zur Annahme oder dürfen wir glauben, dass es vollkommen okay ist, in Sprachen zu reden, die es nicht gibt. Zumindest nicht im menschlichen Gebrauch. Weil sie sind Kainos, sie sind völlig neu, nie vorher da gewesen. Gut. Geht's euch gut? Geht's euch noch? Ja. Okay, dann gehen wir jetzt für den Rest der Zeit entspannt zu Paulus, weil Paulus ist immer tiefenentspannt. Und wir gehen in den ersten Korintherbrief. Und einer der Hauptgründe, also das musst du dir mal geben, einer der Hauptgründe, warum der erste Korintherbrief geschrieben wurde, ist, dass in der Gemeinde ging es so heiß her, da sind so verrückte Sachen passiert, dass Paulus sagte, ich muss jetzt mal ein Machtwort sprechen. Unter anderem haben die so wild in Sprachen gebetet und so wild prophezeit, komplettes Chaos. Und jeder fand es toll irgendwie, aber irgendwie war das nicht so, das war nicht so ganz zieldienlich. Das war eine Gemeinde, die hat, Achtung, zu viel Geistesgaben gehabt. Also wenn ich so drüber nachdenke, ich bin froh, dass wir bei uns nicht solche sexuelle Immoralität haben wie bei denen, aber ich hätte schon gerne das Problem, dass wir zu viel Geistesgaben haben und wir mal einen Apostel brauchen, der uns hier mal auf Spur bringt. Das Problem hätte ich eigentlich lieber als andersrum, muss ich ganz ehrlich sagen. Deswegen finde ich den ersten Korintherbrief, je älter ich werde, immer sympathischer. Und wir lesen mal Kapitel 14. Da sagt Paulus ab Vers 1, strebt nach der Liebe. Eifert aber nach den geistlichen Gaben. Besonders aber, dass ihr weissagt. Denn wer in einer Sprache redet, wer in Zungen redet, ne, wer Sprachengebet praktiziert, der redet nicht zu Menschen, sondern zu Gott. Denn niemand versteht es. Im Geist aber redet er Geheimnisse. Paulus redet hier über ein Sprachengebet, wo wir nicht zu Menschen reden, wo es nicht gewollt ist, nicht die Absicht ist, dass jemand anderes das versteht, sondern er redet zu Gott. Spätestens hier sollte klar sein, dass es vollkommen okay ist zu brabbeln. Kauderwelsch, was kein Mensch versteht. Oder? Weil darum geht es nicht. Und Paulus sagt vorher, eifert nach den Geistesgaben. Er sagt zwar besonders, dass ihr weissagt, aber vorher hat er ja eine lange Liste mit Geistesgaben. Er ermutigt uns so sehr, eifert danach, strebt danach. Und dieses Sprachengebet, was wer zwischen Gott und Mensch, wo er Geheimnisse austauscht, boah, das ist so der Wahnsinn. Ein Kapitel vorher in Vers 1, das Hohelied der Liebe, da redet Paulus, wenn ich in den Sprachen der Menschen und der Engel rede, aber keine Liebe habe, so bin ich ein tönendes Erz geworden. Habt ihr schon mal gehört? Der Kontext, im Kapitel davor geht es ja auch nur um Geistesgaben. Und der Kontext ist meiner Meinung nach sehr eindeutig, wenn Paulus über Sprachen der Engel redet, da meint er damit nicht noch irgendwas ganz Abgefahrenes, was es noch nie gab. Ich bin mir ziemlich sicher, dass er da über Sprachengebet redet. Bin ich mir sehr sicher. Weil alles andere wäre ein zu krasser, das wäre unfair. Was sind diese Engelszungen denn dann? Aber kennt ihr das, wenn du eine andere Sprache sprichst, also mir geht das oft so mit Englisch zum Beispiel, und mit Deutsch in beide Richtungen. Es gibt einfach Sprachen, die können manche Sachen richtig gut ausdrücken. Für eine Sache gibt es ein richtig gutes Wort. Und dann, obwohl man die andere Sprache quasi fließend kann, es gibt kein Wort, was das so richtig gut rüberbringt wie dieses deutsche Wort. Zum Beispiel Backpfeifengesicht. Entschuldigung, das war jetzt das Erste, was mir eingefallen ist. Aber okay, aber versteht ihr sowas? Darüber machen die Engländer sich im Internet lustig, dass wir überhaupt für sowas ein Wort haben. Aber die würden sich schwer tun damit. Okay, das war ein echt schlechtes Beispiel. Ich hätte mir ein Beispiel überlegen sollen. Aber so ist das, glaube ich, mit den Engelszungen auch. Wenn wir in Sprachen reden, die wir nicht verstehen, die didaktisch keinen Sinn für unseren Verstand machen, dann können wir damit, da haben wir die, um damit Dinge zum Ausdruck zu bringen, die wir mit unserer Muttersprache niemals so passend zum Ausdruck bringen könnten. Das sind Wörter, die sind so viel angemessener, so viel eloquenter, die beschreiben so viel besser die himmlische Realität, und deswegen ist es gut, wenn wir diese Sprache nutzen. Es ist gut, wenn wir richtig über Dinge reden. Und da, wo wir nicht wissen, wie wir über die Dinge reden sollen, da schweigen wir entweder oder beten in Sprachen. Okay, sollen wir noch mehr entspannten Paulus lesen? Also, okay, ich bin so dankbar für die Reihe hier vorne. Danke, Jesus, für die Reihe hier vorne. 1. Korinther 14, wir lesen mal Vers 5. Paulus sagt, ich möchte aber, dass ihr alle in Sprachen redet. Mehr aber noch, dass ihr weissagt. Wer weissagt, ist größer, als wer in Sprachen redet. Es sei denn, dass er es auslegt, damit die Gemeinde Erbauung empfange. Und dann hinterher lesen wir noch, wenn keiner da ist, der das Sprachengebet auslegt, dann soll er in der Versammlung schweigen, aber selber zu Gott reden. Es gibt also noch eine dritte Art von Sprachengebet. Es gibt was Menschen verstehen können, weil es eine echte Sprache ist, eine menschliche Sprache. Dann gibt es das Sprachengebet zwischen mir und Gott, was keiner verstehen soll oder muss. Was übrigens auch, meiner Meinung nach, gewisse Kräfte nicht verstehen sollen. Das ist ein cooler Gedanke, den lasse ich mal so hier stehen. Und dann gibt Paulus noch ein drittes Sprachengebet vor, das, was Auslegung bedarf. Darf ich mal fragen, ehrlich, wer von euch hat schon mal, wenn jemand Sprachen geredet hat, auf irgendeine Art und Weise eine Auslegung dafür bekommen? Darf ich mal ein Zeichen sehen? Ja? Das ist cool, oder? Das war dann aber wahrscheinlich, war das bei euch so, dass ihr das dann verstanden habt, als wäre das eine echte Sprache, so akustisch, oder war das so eher in eurem Herzen gelandet? Im Herzen? Ja, bei mir auch. Das ist cool, oder? Warum strecken wir uns nicht viel mehr damit aus, danach aus? Aber darum geht's später noch. Aber ich habe das jetzt noch erwähnt, weil mir wichtig ist, es gibt Stellen im Korintherbrief, wo man sich fragen könnte, wie jetzt, sollen wir doch nicht in Sprachen beten im Gottesdienst? Und es ist wichtig, dass wir wissen, dass Paulus unterscheidet zwischen dem Gebet zwischen dir und Gott und dem Gebet von dir zur Gemeinde, damit andere Erbauung erfahren. Das ist wichtig. Und wenn ihr Fragen dazu habt, dann fragt das gerne gleich. Aber das ist eigentlich der wichtigste Schlüssel, um Paulus zu diesem Thema zu verstehen. Nicht alle Sprachen sind gleich, okay? Und wenn wir hier alle zusammen laut in Sprachen beten, dann hat niemand die Absicht, dass irgendeiner das versteht, was der andere sagt. Dann geht es darum, dass wir alle für uns, aber doch gemeinsam zu Gott sprechen. Und das ist was völlig anderes, als wenn hier vorne 3, 4, 5, 6, 7 Leute stehen, die euch alle anschreien in Sprachen und alle um eure Gunst buhlen, dass ihr ihnen zuhört und darauf warten, dass irgendeiner sie endlich versteht und eine Auslegung für sie bekommt. Weil so muss das in Korinth gewesen sein, okay? Wild. Jetzt müsst ihr drüber nachdenken, hätte ich die Probleme vielleicht lieber doch nicht. Also, es gibt 3 Arten von Sprachengebet. Aber heute, und ich glaube auch das, was Gott meint, also ich glaube wirklich, dass es cool wäre, wenn wir mehr Auslegung empfangen würden hier in der Gemeinde. Ich glaube, das wäre wirklich cool. Aber ich habe mit Gott darüber geredet, ich habe nachgedacht, ich glaube, es geht ihm in erster Linie darum, dass wir unsere private Gabe einfach mehr nutzen oder erstmals neu empfangen. Ich glaube, das ist das, was er für diese Zeit für uns möchte. Und wir lesen einfach weiter entspannt Paulus, 1. Korinther 14, Vers 4. Ich springe immer so ein bisschen, um meinen roten Faden beizubehalten. In Vers 4 sagt Paulus, wer in Sprachen redet, erbaut sich selbst. Wer weissagt, erbaut die Gemeinde. Okay, wie erbaut möchtest du sein? Auf einer Skala von 1 bis unendlich. Okay, und wenn jemand kommt und dir sagt, hier ist was, das dich erbaut, was wäre dann weise zu tun? Das zu nutzen, was dich erbaut, oder? Also ich zum Beispiel, ich beschwere mich gern darüber, dass ich seit dem zweiten Kind zugenommen habe. Und ich weiß auch, was dagegen helfen würde. Aber ich weiß, was helfen würde. Ich weiß es. Aber weil ich das noch nicht adäquat umsetze, habe ich kein Recht, mich zu beschweren, dass ich zu erbaut bin. Versteht ihr, was ich meine? wenn mir einer sagt, was mich erbaut, ich das weiß und ich das nicht adäquat umsetze, habe ich kein Recht, mich darüber zu beschweren, dass ich nicht erbaut genug bin. Kennt ihr das? Hier vorne steht ein Prophet oder einfach nur jemand mit einer, oder einfach viel aus, auch einfach mit einer guten prophetischen Gabe und die ballern Worte für Einzelne raus. Und du sitzt da und denkst, hoffentlich bin ich heute dran. Hoffentlich bin ich heute dran. Oder es wird ein Wort weitergegeben und du denkst, ja, das ist für mich. Und dann kommt aber irgendwie noch im letzten Moment der Twist und denkst, das Wort ist doch nicht für mich. Das trifft doch nicht ganz auf meine Situation zu. Ich dachte, ich kriege endlich mal wieder ein Wort. Kennt ihr bestimmt alle nicht. Ich kenne das aber. Und wisst ihr, was das Coole ist? Dieser Vers sagt uns, du hast einen inneren Paul Hopkins. Du hast eine innere Heike Spreer. Eine innere Birgit. Eine innere Nancy. Einen inneren, nenn deinen Lieblingspropheten. Ein, zwei sind im Moment nicht so gut zu nennen, aber nenn deinen Lieblingspropheten. Den hast du in dir drin. Weil genau so, wie das prophetische Wort die Gemeinde erbaut, erbaut das Sprachengebet dich selber. Und wenn du kein prophetisches Wort bekommen hast, aber wirklich gerne als hättest, weißt du was, dann bete einfach in Sprachen. Es hat den gleichen Effekt. Es ist vielleicht sogar noch hilfreicher, weil es deinen Verstand umgeht und du nicht den ganzen Tag darüber nachdenkst, wie das wohl aussehen wird. Wie erbaut möchtest du sein? Oder wie Seth fragen würde, wie erbaut können wir sein? Ja? Okay. Wie kann uns denn etwas erbauen, was wir nicht verstehen? Wie funktioniert das denn? Ist das eine gute Frage? Ich stelle hier die Fragen. Ihr habt ja keine. Ich stelle jetzt die Fragen. Wie kann uns das erbauen? Wie macht das Sinn? Gut, dass ihr fragt. Wir lesen das mal. Wir lesen mal 1. Korinther 14, 16 und 17. Paulus sagt, wenn du mit dem Geist preist, also es geht um im Sprachen singen, ja? Wenn du mit dem Geist preist, wie soll der, welcher die Stelle des Unkundigen annimmt, das Amen sprechen zu deiner Danksagung, da er ja nicht weiß, was du sagst. Denn du sagst wohl gut, Dank, aber der andere wird nicht erbaut. Ich bin nicht hier, weil ich alle Antworten zum Thema Sprachen gewählt habe. Ich bin auch nicht hier, um wie Paulus zu sagen, ich wünschte, ihr würdet so viele Sprachen beten wie ich. Auch ich habe noch einen Weg zu gehen. Aber ich bin heute hier, um dir zu sagen, dass egal was Sprachengebet alles beinhaltet, egal was diese Geheimnisse sind, die du mit Gott austauscht, mindestens dabei ist was? Danksagung. Und wie das Dank uns erbaut, das muss ich hier hoffentlich heute nicht mehr ausbreiten. Darüber haben wir so viel gehört, darüber sagt uns die säkulare Psychologie so unendlich viel. Wenn es dir schlecht geht, sag einfach Danke für alles. Danke sagen für den Golfstrom zum Beispiel, wenn der umkippt, wäre schlecht. Danke für Gravitation, wenn die nicht hätte, wäre komisch. Wisst ihr, wie Astronauten schlafen? Die schlafen im Schlafanzug an die Wand geklebt. Habe ich keinen Bock drauf. Ich bin dankbar für Gravitation. Ja, da sage ich viel zu selten Danke für. Du kannst für alles Mögliche Danke sagen. Es gibt so viele Lieder, die klingen manchmal klischeehaft. Wenn David das schreibt, klingt das authentisch. Solange ich noch Atem in meiner Lunge habe, habe ich Grund, Danke zu sagen. Daran ist so viel Wahres dran. Wenn du Danke sagst, dann schaust du nicht mehr auf das, was du nicht hast und dich frustriert, sondern dann schaust du auf das, was du hast und was gut ist. Und dann schaust du hoffentlich im nächsten Moment noch auf den, der dir das gegeben hat. Und dann ist das, was du nicht hast, plötzlich so klein und winzig, dann denkst du da gar nicht mehr drüber nach. Danksagung hat so viel Kraft. Selbst Leute, die keine Christen sind, die praktizieren aktiv Dankbarkeit, um dadurch besseres Leben zu haben. Die sagen dann, keine Ahnung, wem danke. Das Verrückte ist, Dankbarkeit funktioniert, auch wenn du kein Ziel hast. Du kannst einfach dankbar sein. Das ist so krass. Und Sprachengebet ist Dankbarkeit. Wusstest du das? Sprachengebet ist Danke sagen. Unter anderem. Und da müssen wir uns nicht wundern, dass es uns erbaut. Und ich glaube, wenn wir in Sprachen beten, dann sagen wir für all diese Sachen Danke, für die wir viel zu selten Danke sagen oder von denen wir gar nicht wissen, dass wir dafür Danke sagen müssen. Weil davon gibt es eine ganze Menge. Also wirklich. Seid ihr immer, ist das noch okay? Okay, weil ja gut. Wir kommen jetzt zum letzten und erstmal wichtigsten Punkt und das ist Vers 14. Paulus sagt in 14,14, wenn ich Hat einer diese Zahl in letzter Zeit öfter gesehen, 14-14? Nein? Okay, cool. Wenn ich in einer Sprache bete, so betet mein Geist, aber mein Verstand ist fruchtleer. Das ist schon der ganze Vers. So, warum ist dieser Vers wichtig? Der Vers ist folgendermaßen sehr wichtig, glaube ich. Und natürlich der ganze Kontext, den wir jetzt schon erarbeitet haben. Also Paulus war sehr schlau. Ich hoffe, ihr wisst das. Paulus war sehr schlau, sehr belesen. Paulus kannte als guter Pharisäer die ganze Tora auswendig. Wir kennen aus der Apostelgeschichte so viele Zitate, wo Paulus griechische Philosophen zitiert. Paulus musste sich auf der Weltbühne der Philosophen nicht verstecken. Paulus war sehr schlau. Er hat sich sehr viel auf seinen Verstand einbilden können, hat er aber dann nicht mehr gemacht irgendwann. Und er schreibt, ich bete mehr in Sprachen als ihr alle und dabei bleibt mein Verstand fruchtleer. Ist doch bemerkenswert, oder? Ich dachte, Sprachengebet erbaut uns. Wie werden wir denn dann erbaut, wenn es nicht meiner Birne hilft? Meinem Körper hilft es auch nicht unbedingt, weil meistens wird mein Mund dabei eher trocken. Okay. Also wusstest du, dass du mehr bist als nur ein Fleischsack? Bist du mehr als das? Du bist auch mehr als nur ein Exoskelett für das, was wirklich wichtig ist da oben drin. Weil das wirklich Wichtige ist, glaube ich, gar nicht da oben drin. Wir sind, die Bibel, da gibt es so viel Lehre, zu gute Lehre, interessante Lehre, Lehre, die ich nicht höre, darüber, dass wir Körper, Geist und Seele sind. Ne? Wenn man die Bibel liest, kann man diese grobe Unterteilung auf jeden Fall safe ziehen. Und der Verstand, der gehört zur Seele, da sind deine Emotionen und deine Gedanken. Und dein Körper ist dein Körper. Und wenn du ansatzweise Psychologie oder Biologie verstehst, dann weißt du, dass die beiden deutlich mehr miteinander zu tun haben, als man immer denkt. Ne? Du hast im Fuß Aua und plötzlich hast du schlechte Gedanken. Einfach weil dein ganzes Wesen kommt aus dem Gleichgewicht. Also die sind super eng miteinander verbunden. Und das akzeptiert die Wissenschaft auch. Und dann gibt es noch den Geist. Wir werden ein Geist mit ihm. Das heißt, unser Geist, der schon vorher irgendwie da war, verbindet sich mit dem Heiligen Geist. Interessant. Und wenn wir in Sprachen beten, dann umgeht das unsere Seele. Und weil unser Verstand fruchtleer bleibt. Aber wir nutzen aktiv unseren Körper, oder? Du kannst nicht in Sprachen beten, ohne deinen Körper zu benutzen. Du kannst still vor Gott sein, und das ist wunderbar. Du kannst deinen Körper auch verlassen, wenn du still vor Gott bist. Auch das soll sehr cool sein, habe ich mir sagen lassen, und gruselig. Aber du kannst nicht in Sprachen reden, ohne deinen Körper zu benutzen. Und warum sage ich das? Ich sage das, weil die Reihenfolge an Autorität zwischen Körper, Geist und Seele so oft durcheinander gerät. Nicht nur in uns als Einzelne, sondern in unserer Gesellschaft. Weil was ist das Allerwichtigste? Ob es sich gut anfühlt. Wenn es sich richtig anfühlt, dann tu es einfach. Star Wars Teil 4, unglaublich guter Film, also der erste, ne? Aber da ist dieses Lied, da ist dieses Zitat von Obi-Wan, lass dich von deinen Gefühlen leiten. Und im Film denkst du dir so, ja, und dann gehst du nach Hause und denkst du so, was? Nein, will auf keinen Fall, das ist schlimm. Das habe ich 3 Stunden lang versucht. Versteht ihr, was ich meine? Oder das andere, was uns Westlern ja auch schnell passiert ist, wer ist der König? Unser Verstand ist der König. Was ich denke, also bin ich. Also das lässt sich ja so leicht zitieren, aber das ist total krank. Das ist so krank. Du bist nicht, weil du denkst. Du bist und denkst halt auch zufällig. Es ist wichtig, dass unser, oder Körper, ne? Ich meine, Leute, du kannst dich so sehr nur mit deinem Körper beschäftigen, dass du diese Mineralien und diese Vitamine und diese Übung und um diese minutiös geplant dein Schlaf und dann geht's dir bestimmt besser, aber weißt du was, dann dienst du nur deinem Körper in letzter Instanz. Wenn du sagst, ich kann nicht beten, Gott, ich spüre den Drang, jetzt noch wach zu bleiben und zu beten, aber mein Wecker geht morgen um 5. Weißt du, wem du dann dienst? Nicht Gott, deinem Körper. Also das ist kein Vorwurf, aber uns muss klar sein, wie es ist, okay? Klang das jetzt wie ein Vorwurf? Ein bisschen, ne? Ein bisschen, tut mir leid. Aber es ist einfach so, es ist es halt, tut mir leid. So, und es ist wichtig, dass Körper, Geist und Seele ihre göttlich gegebenen Plätze einnehmen, damit Leben fließen kann. Das ist wichtig. So, und ich bin nicht sicher, ob Körper und Seele unter dem Geist sein sollen. Weiß ich nicht, auf jeden Fall nicht darüber. Also mindestens sollten die alle auf gleich viel Mitspracherecht haben, mindestens. Das ist aber oft nicht der Fall. Oft sind Seele und Körper irgendwo ganz da oben und kloppen sich um Platz 1 und der Geist hinkt hinterher. Kennt ihr dieses Erleben? Oh, wer will das eigentlich nicht? Also ich will das eigentlich nicht. Und deswegen bin ich dankbar für eine Tätigkeit, wo mein Körper das tut, was der Heilige Geist ihm eingibt, wo meine Seele mal nichts zu melden hat. Sie versteht es nicht und findet das doof, und das ist gut so, weil wir sind viel zu süchtig danach, Dinge zu verstehen. Und unser Geist kommt hervor und wird gestärkt. Das ist Sprachengebet. Und wenn wir das nicht nutzen, dann können wir uns über nichts beschweren. Paulus sagt, ich bete mehr in Sprachen als ihr alle. Das sagt Paulus. Und wenn du ansatzweise die Frucht des Lebens von Paulus haben willst, dann merk dir diesen Satz gut. Weil du kannst nicht, ne, wenn du nicht dem Trainingsplan von Dwayne Johnson folgst, darfst du dich nicht beschweren, dass dein Körper nicht so aussieht, Manuel. Und wenn dein geistliches Leben und deine Aktivitäten und die Ordnung von Körper, Geist und Seele nicht so sind wie zum Beispiel bei Paulus, dann dürfen wir uns nicht wundern, wenn manche Dinge anders aussehen in unserem Leben. Und auch das ist gar kein Vorwurf, so ist das einfach. Aber das Coole ist ja, Gott hat uns ja dieses Werkzeug gegeben. Er hat es uns ja gegeben. Er stellt uns ja nicht vor verendete Tatsachen, die wir nicht ändern können. Sondern er sagt, guck mal, hier ist dieses wunderbare Werkzeug. Nutze es bitte. Weißt du, wenn du deinem Kind was schenkst, dann freust du dich doch, wenn es benutzt. Und wenn es die Ritterburg einfach nur liegen lässt, 2 Tage nach Weihnachten, dann macht dich das ein bisschen traurig. Weil du hast dir so ausgemalt, wie viel Spaß das Kind damit haben könnte. Und ich glaube, Gott freut sich, wenn wir in Sprachen beten. Er freut sich, wenn wir seine Geschenke aufmachen. Und er freut sich, wenn wir das alles in unserer Macht Stehende klingt so bescheuert, aber einfach, wenn wir einfach seinem Trainingsplan folgen und nicht unserem eigenen, dann freut er sich drüber. Okay, jetzt habe ich so viel geredet. Ich lasse jetzt erstmal noch 2 andere Leute reden, damit ich nicht so viel rede. David und Leni, würdet ihr einmal kurz nach vorne kommen? Gebt den beiden bitte mal einen Applaus. Ich habe die beiden gebeten, dass sie einmal kurz, einfach nur 2-3 Minuten einmal teilen, was in ihnen so vorgeht oder wie sie Sprachengebet so erleben. Weil die beten beide schon recht lange in Sprachen, ne? Und habt das schon oft, was, wer von euch will anfangen? Willst du anfangen? Soll er anfangen? Dann fängt die Lady an.
Okay, was hatte ich mir nochmal gedacht? Also ich bete in Sprachen, weil für mich ist es einfach ein sehr leichter Einstieg, sag ich mal, zu sagen, zur Verbindung irgendwie. Weil manchmal, wenn ich anfange zu beten, weiß ich gar nicht, was ich jetzt sagen soll. Oder man fängt einfach nur, der Kopf ist noch nicht da. Und eben, um den Geist dahin zu kriegen, also ich meine, es ist jetzt gut, wenn wir schon die ganzen Vorlage jetzt hier haben, kann ich so ein bisschen darauf eingehen. Aber ja, um so ein bisschen an den Ort zu kommen, so diese bewusste Verbindung zu haben, hilft mir das enorm, erstmal so einzutauchen. Und dann kommt auch so ein bisschen die, das Gebet, das aus dem Geist kommt und nicht aus meinen Gedanken, aus, ja, ich weiß gar nicht genau, also ja, aus meiner Not oder aus meiner, es dreht sich nur um mich, weil darum geht's ja nicht. Also, ne, um so ein bisschen aus mir selber rauszukommen und in den Geist, der ja eins ist mit Gott. Also ich meine, das ist ja immer der Fall, aber manchmal haben wir es halt nicht bewusst. Und das hilft mir halt sehr, das bewusst zu bekommen. Und auch manchmal, finde ich, merkt man so ein bisschen, da ist irgendwas los, also im Geist. Und man möchte irgendwie reagieren, aber man hat die Worte eben nicht. Oder man weiß gar nicht, was los ist. Und so dieses Einsteigen, und so zu sagen, ja, so das Zuwenden zu Gott ist es für mich auf jeden Fall auch so ein bisschen. Also wenn ich nur kurz was in Sprachen bete, ist es schon so ein bisschen so ein Ohr hinhalten oder so ein bisschen, ja. Und auch so ein bisschen, ich möchte nicht meine Gedanken denken, meine Worte, sondern ich möchte deine Gedanken und deine Worte, so ein bisschen das, mein Verstand niederlegen. Das würde ich auch sagen.
Mir geht es sehr, sehr ähnlich und da hat auch der Manu sehr viele Punkte angesprochen. So Seele ruhig, Gedankenruhe und das habe ich halt sehr viel erlebt, wo ich gedacht habe, ich bete sehr oft auch in Sprachen, auch ohne zu reden, sondern gedanklich wie ein Gebet. Und sehr, sehr oft erwische ich mich, während ich in der Ergotherapie mit Problemkindern besonders in Sprachen bete, so ein bisschen, okay, Emotionsregelungen. Also so, das ist so wichtig, weil wenn die Emotion im Vordergrund ist, dann kann man nicht klar denken. Dann bin ich immer so, Jesus, Heiliger Geist, du musst jetzt leiten, ich lasse mich von dir führen. Ich bete jetzt einfach mal in Sprachen, während das Kind gerade sich reguliert und ich reguliere mich, ich distanziere mich von dieser jetzigen Situation, ich kriege deine Ruhe mit rein und dann, wenn ich dann merke, so, okay, cool, jetzt bin ich an dem Punkt, so nach 2 Sekunden, so sag, okay, dann kommst du in Gedanken, wo ich sage, probier mal damit, probier mal je mit. Und das ist dann so schön, in diese Abhängigkeit, aus der Abhängigkeit in die Stärke hineinzugehen, durch Emotionsregelung einfach wirklich Leuten ein Segen zu sein. Und deswegen benutze ich es sehr, sehr viel. Auch im Privaten und einfach zu wissen, hey, jetzt habe ich gerade wieder Herausforderungen oder ich habe einfach mal, mir geht's nicht gut oder mir geht's voll gut, dann spreche ich in Sprachen oder bete einfach in Sprachen zur Auferbauung. Und von daher, das sind in so vielen komplexen Sachen, aber ich erlebe es echt sehr oft als mit Gott zusammen die Welt meistern, genau.
Ja. Danke, danke. So, und wenn ihr wissen wollt, wie der David zum Sprachengebet gekommen ist, dann fragt ihn gleich beim Mittagessen. Er erzählt die Geschichte bestimmt sehr gerne. Also, das war eine gute Tischgruppe jetzt, oder? Klasse, jetzt haben wir von 2 Leuten geprivat, das war gut. Klasse, Jüngerschaftsgottesdienst haben wir checkt. Nein, Spaß. Also, wisst ihr, ich habe jetzt schon so viel geredet. Mir ist nur eine Sache extrem wichtig, okay? Es gibt Dinge, die sind meiner Meinung nach zwingend notwendig, wenn wir uns zu Recht Nachfolger von Jesus nennen wollen. Wenn wir sagen wollen, wir sind Christen. Also, dass Jesus Gott ist und nicht unter Gott, ist zum Beispiel schon sehr wichtig, wenn du dich Christ nennen willst. Und all so viele Sachen, okay? Aber Sprachengebet, also es gibt ja dieses Wort heilsentscheidend, ne? Heilsentscheidend, uiuiui. Also Sprachengebet gehört da auf jeden Fall nicht zu. Okay? Sprachengebet ist so wunderbar, aber wenn du nicht in Sprachen redest, wenn du schon seit Jahren dir das wünschst und da passiert nichts, dann möchte ich dir vollkommen zusagen, das sagt nichts aus über das Maß an Liebe, was der Vater zu dir hat. Es sagt nichts über den Zustand deines Herzens aus, dass Gott da irgendwie denkt, das ist noch nicht bereit genug. Ich weiß nicht, warum es so ist. Aber diese Sachen, die ich gerade gesagt habe, weiß ich garantiert, okay? Und es ist nicht schlimm, also viele Christen werden die Ewigkeit mit dem verbringen, was man tun soll, ohne jetzt hier wieder ein Fass aufzumachen. Und die haben nie in Sprachen gebetet, als sie Christen waren, weil also so ab 300 bis bis eigentlich Azusa Street, da waren tausende von Jahren, hunderte von Jahren, wo Sprachengebet entweder gar nicht existent war im Leib Christi, oder wenn, da wo es aufgeploppt ist, wurden die Leute direkt verbrannt oder vertrieben. Wirklich. Kannst du nachlesen. Ist krass. Und warum sage ich das? Ich sage das zum einen, um uns klar zu machen, wenn du an dem Punkt bist, wo du echt noch wirklich mit Gott ringst zu diesem Thema, dann ist das vollkommen okay. Und dann sieht Gott dich. Und das zweite, wir haben noch unendlich viel mehr Grund für Dankbarkeit, als wir immer denken. Also ich meine, wir leben nach Azusa Street. Wir leben nach Toronto. Wir leben nach Bethel. Wir leben in einer so wunderbaren Zeit. Wir haben das Internet. Also stell dir vor, es gäbe Bethel Reading und die würden jeden Sonntag tolle Musik machen, aber es gäbe kein Internet. Also versteht ihr, was ich meine? Wir haben so viele Gründe, dankbar zu sein, dass wir in einer Zeit wie diesen leben. Und wenn der Heilige Geist sich auf so eine Art und Weise neu zeigt und wie er es damals in Azusa und kurz davor und danach gemacht hat, neu Wert auf diese Gabe legt, dann hat das einen Grund. Dann macht er das, weil jetzt eine Zeit ist, wo es wichtig ist, dass wir das nutzen. Das heißt nicht, dass es vorher nicht auch hilfreich gewesen wäre, aber jetzt ist es auf jeden Fall offensichtlich, dass es wichtig ist. Was uns zu der letzten Frage bringt. Können denn eigentlich alle in Sprachen reden? Ist das für jeden, steht das jedem zur Verfügung? Und auf welche Art und Weise ist die richtige, das zu empfangen? Und zu der letzten Frage sage ich, keine Ahnung. Es gibt so viele Zeugnisse. Also die Art und Weise, wie Leute angefangen haben, in Sprachen zu reden, das ist wirklich wie Sand am Meer, die Art und Weise. Fragt mal David. Also Also wirklich, okay? Da gibt es keine Formel und die Bibel nennt uns keine Formel. Die beste Geschichte ist die in Apostelgeschichte 10, wo Petrus unerlaubterweise, weil es nach den jüdischen Gesetzen nicht zulässig wäre, aber auf expliziten Befehl des Heiligen Geistes geht er in das Haus von Cornelius, umringt von Heiden, predigt ihnen das Evangelium und plötzlich fällt der Heilige Geist auf sie und sie beten in Sprachen. Die haben kein Übergabegebet gesprochen, die sind nicht getauft. Die sind seit 2 Minuten Christ, falls es überhaupt sind. Sie sind nicht mal beschnitten, genau. Unglaublich. Ich bin so dankbar für diese Geschichte. Und das andere, das Gegenteil, oder das, was wir oftmals, oder vielleicht ist das deine Geschichte, ist in der Apostelgeschichte 18, ist das, glaube ich, da kommt Paulus nach Ephesus, zu den Ephesus-Jüngern. Und da sind irgendwie 12 Leute oder 7 Leute. Und der sagt, ja, ihr seid Christen. Worauf seid ihr denn getauft? Ja, wir kennen die Taufe des Johannes. Aber dass der Heilige Geist ist, den kennt ihr? Nee, wer ist der Heilige Geist? Ach so. Ja, dann lass mich dir den Heiligen Geist vorstellen. Leg ihn die Hände auf sie, alle beten in Sprachen. In der Apostelgeschichte 2, was wir gelesen haben, alle beten in Sprachen. Paulus sagt, ich wünsche mir, dass ihr alle in Sprachen redet. Die Bibel wäre wirklich sehr, 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 sehr seltsam und Gott wäre wirklich sehr, sehr, sehr komisch, wenn da noch Raum dafür wäre, dass er manchen diese Gabe einfach verwehren möchte. Das ist absolut nicht meine Überzeugung. Es ist auch absolut nicht meine Überzeugung, dass du in Sprachen beten musst als Beweis dafür, dass du die Geistestaufe empfangen hast. Absolut nicht. Aber es steht jedem zur Verfügung. Und wisst ihr, wofür das auch gilt? Ich glaube, das gilt auch für die Gabe der Auslegung. Weil Paulus sagt, wenn du in Sprachen betest, dann bitte darum, dass du eine Auslegung empfängst. Ist das nicht interessant? Und das ist was, wo der Heilige Geist mich immer wieder daran erinnert. Und es gibt wahrscheinlich nichts in meinem geistlichen Leben, wo ich immer so schleifen lasse oder gelassen habe, wie darum zu beten, mal was zu verstehen, damit nicht nur die Person, die betet, erbaut wird oder ich, sondern die Gemeinde. Weil letztendlich ist das die höchste Form von Erbauung, die wir geben können, andere zu erbauen. Und jetzt habe ich so lange geredet. Ich bin euch sehr dankbar, dass ihr mir zugehört habt. Wir wollen gleich noch in eine Zeit gehen, wo wir einfach auf das reagieren können in verschiedenen Arten und Weisen. Danach wollen wir zusammen essen, was auch gut ist. Und gibt es vorher noch irgendjemanden, der sagt, er hat jetzt noch was, was er dringend nochmal loswerden will? Sei es ein Zeugnis, sei es eine Frage, sei es, keine Ahnung was. Dani, ja, gerne.
Macht das einen Unterschied, ob ich jetzt laut oder leise in Sprachen bete? Weil wenn ich mir das vornehme, und ich stelle mir vor, ich sitze auf der Arbeit im Großraumbüro, da würden mich erstmal alle ein bisschen komisch angucken und da würde ich jetzt erstmal sagen, da fehlt mir ehrlich gesagt doch ein bisschen das Selbstbewusstsein und der Mut dazu.
Ja, wenn du sagst leise, also das klingt jetzt komisch konkret, aber bewegt sich dann dabei dein Mund oder machst du das in deinem Kopf?
Das ist ja eigentlich egal, mal so, würde ich sagen.
Ja, ja, verstehe. Also ich würde sagen, wenn du Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist hast und wenn du ihm aktiv die Möglichkeit geben möchtest, dich zu füllen und dich zu erbauen, dann würde ich sagen, respektiert er diese Situation absolut. Ich mache das gerne, dass ich in Sprache, dass ich so leise flüstere, aber mein Mund sich dabei bewegt und ich bestimmt bescheuert aussehe. Aber dazu habe ich mich schon durchgerungen. Aber ich würde sagen, da ist es genau wie bei allen anderen Sachen, das Wichtigste ist dein Herz. Und wenn dein Herz auf den Heiligen Geist ausgerichtet ist und du einfach mit ihm Gemeinschaft haben möchtest, wenn du gehorsam sein willst, wenn du mehr von ihm erleben möchtest, dann ist das so super und dann ehrt er das so sehr. Und ja, dann mal schauen, vielleicht bist du dann irgendwann wie Paul Hopkins hier vorne und erzählst uns, wie du in der U-Bahn singst.
Danke.
Ja, klar. Sonst noch jemand?
Ja, du hast ja gerade schon kurz die Frage gestellt, die hat mich auch bewegt. Ist es jetzt ein Geschenk, eine Gabe, ist es ein Werkzeug? All das wurde benannt. Wenn ja, wie nutzt man das? Oder erwartet man, irgendwann kommt dieses Geschenk? Ich tue mich mit dem Thema schwer oder habe es noch nicht erlebt und da hätte ich doch noch gern ein bisschen mehr zugehört.
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also in der Auflistung, das Sprachengebet findet sich in der Auflistung von den Charismata, von den Gnadengaben, genauso wie prophetisch reden oder ein Wort der Erkenntnis haben oder Glauben oder Gaben zur Heilung und all diese Sachen. Ne? Von daher ist es auf jeden Fall in allererster Linie ein Geschenk Gottes. Und Es ist, wie gesagt, meiner Meinung nach klar aus dem Paulus und der Art und Weise, wie der Heilige Geist sich ausgegossen hat, offensichtlich, dass er dieses Geschenk jedem machen will. Das ist, ne, jedem dieses Geschenk. Genauso wie Errettung auch. Das ist ja kein Geschenk, was nur für manche ist, sondern er will es jedem machen. Und was ja die andere Sache, ob es ein Werkzeug ist oder nicht, ja, ich würde sagen, es ist ein Geschenk und ein Werkzeug. Es ist so, wie wenn du aufmachst und da drin ist ein neuer Akkuschrauber. Da freust du dich ja auch drüber, aber du musst es halt trotzdem benutzen. Ne? Das ist halt auch so die Sache, du kannst, also ich kenne auch Leute, die haben mal in Sprachen gebetet und machen das jetzt nicht mehr, weil sie aufgehört haben, das Werkzeug zu benutzen. Und ich denke, wenn sie sich wieder an ein Projekt geben würden, wo sie den Akkuschrauber bräuchten, dann wären sie hoffentlich weise genug, den wieder rauszuholen. Aber eigentlich, glaube ich, ist dieser Akkuschrauber jeden Tag wirklich hilfreich und vonnöten, um Dinge anzugehen. Auch Dinge, die wir nicht verstehen. Dinge, die, wo wir nicht ein konkretes Anliegen haben, um für zu beten. Ne? Und wenn ich mir angucke, wie in der Bibel die Gabe gekommen ist, das habe ich ja gerade schon gesagt. Ne? Also da gibt es keine Blaupause. So muss das aussehen. Und da bin ich super dankbar für. Und ja, was der Paulus halt sagt, ist ganz klar, streckt euch danach aus. Und auch da kann ich dir nicht sagen, wie das aussieht, wenn du dich ausstreckst, ne? Weil wenn du dich ausstreckst, sieht das anders aus, als wenn ich mich ausstrecke. Und das ist okay so. Das ist dein Herz. Und ich will dich ermutigen in dem Bereich, streck dich mit deinem Herzen nach dem Herrn aus, wenn dich das dahin bringt, dass du gleich oder wann anders zu jemandem gehst und darum bittest, nochmal für dich beten zu lassen. Ist das super? Wenn du sagst, mir ist wichtig, dass das auf irgendeine Art und Weise passiert, dann sprich mit dem Heiligen Geist und jemandem, den du vertraust darüber. Er kann dir das ja auch im Schlaf geben. Ich kenne genug Leute, ich habe genug Geschichten gehört, sagen wir so, von Leuten, die sind im Schlaf aufgewacht und hatten es plötzlich.
Okay, danke. Bei dem Akkuschrauber hast du ja eine Bedienungsanleitung immer dabei, ne?
Ja. Ist da noch eine konkrete Frage mit noch mehr mit verbunden oder war das jetzt nur ein guter Kommentar?
Die fehlt mir so ein bisschen. Ah.
Ja, die Birgit.
Dazu wären jetzt tatsächlich, dass du mit verschiedenen Leuten mal hörst, wie die das erlebt haben, weil ich glaube, also genau das mit der Bedienungsanleitung kann ich ja total verstehen. Bei mir war es so, dass Gott mir Silben vor meine Augen gemalt hat. Und die habe ich einfach dann gesagt. Es hat mir total geholfen, weil das war meine Bedienungsanleitung. Und dann hat sich das natürlich völlig aufgelöst mit der Zeit, weil dann ging das war wie so ein Tropfen, der dann wegging. Aber es hat mir geholfen, diesen Schritt in dieses Ungewisse zu überwinden. Und ich, also nur damit du mal das, weil man hat oft gar keine Vorstellung, wie soll das jetzt funktionieren, ne? Ja, also von daher, ich glaube, wenn man von mehreren mal hören würde, wie die das eigentlich empfangen haben, was da eigentlich passiert ist, ich glaube, dann wird man merken, eben natürlich, übernatürlich, irgendwie ganz interessant. Und dann findest du deinen Weg da drin.
Ich wollte eigentlich nur noch ein ergänzendes Zeugnis sagen. Es gibt ja auch, also wir hatten ja jetzt schon gehört, wie David und Leni das so anwenden. Und da zusätzlich, also bei mir ist das oft so, dass ich gerade, wenn ich einschlafen möchte oder wenn ich aufwache oder wenn ich nachts wach werde, was sehr oft der Fall ist, dann oft von Gefühlen so bedrängt werde und auch viel mein Traumleben auch manchmal sehr schwierig ist. Und gerade heute Nacht hatte ich wirklich so eine Nacht, die war richtig, also ich hatte richtig unangenehme Träume. Und dann ist das irgendwie so, da funktioniert ja der Verstand eigentlich gar nicht in dem Moment. Man ist so müde und man denkt irgendwas, aber der Verstand kann keine Position ergreifen und sich jetzt irgendwie wehren. Und irgendwie erinnert mich der Heilige Geist dann ganz oft daran, wirklich in Sprachen zu beten. Und das ist dann das Einzige, was mich irgendwie wieder so in irgendeine Richtung bringt, dass ich sage, so jetzt kann ich mal wieder zur Ruhe kommen halt. Ne? Und das finde ich für mich auch eine total schöne Sache und ich könnte mir vorstellen, dass auch für den einen oder anderen gerade so diese Nachtsituation, wo der Verstand eben noch nicht sagen kann, ja, ne, Gott, ich weiß, du bist da und das funktioniert alles nicht, das ist so im Dämmerschlaf. Aber in Sprachen zu beten funktioniert halt, ne? Und das ist für mich ein totales Geschenk, dass ich einfach dann auch weiß, ne, wenn ich anfange in Sprachen zu beten, da brauche ich meinen Verstand nicht für, ich muss nicht richtig wach werden, aber ich sage jetzt einfach was mich weiterbringt.
Vielen Dank fürs Teilen, Esther. Wirklich sehr wertvoll.
Der Tobi ist sehr willens, dir das Mikrofon zu geben.
Marc, ich wollte Marc mit etwas ermutigen. Es ist ein Geschenk und er schenkt gerne. Und ich glaube, gerade jetzt weiß alles, was genau wo du stehst im Herz. Und als ein Haus mag mir eins mit uns eins mit dir und sagen, diese Sehnsucht, ich glaube, er ist mehr in dir verknallt, als du in ihm bist. Und bleib mal dran. Und vielleicht manchmal muss man wie Papa immer an eine Geschenke erinnern. Du hast mir versprochen, dass meins kommt. Und ich warte darauf. Und genieß das einfach. Und danke, dass du darüber gesprochen hast. Weil ja. Manchmal ist man auch ein bisschen abgefahren, weil man nimmt diese Sachen einfach selbstverständlich. Aber ist es nicht. Danke dir.
Ich hatte vor vielen, vielen Jahren da mal für mich beten lassen, weil ich einfach Sehnsucht nach mehr von Jesus hatte und dachte, vielleicht ist da mehr drin. Und für mich passierte die ersten Tage danach überhaupt gar nichts. Und dann hatte ich einfach während meines Betens und weil ich damals wirklich sehr viel gerne auch Lobpreis mit einer Gitarre für mich zu Hause gemacht habe, da hatte ich auf einmal irgendwie so zwei Worte, die klangen total bescheuert. Aber ich bin auf diesen zwei Worten einfach immer rumgeritten und rumgeritten, obwohl es sich total beknackt angehört hat. Und ich nur diese zwei Worte hatte, wo ja ganz viele in meinem Umfeld, keine Ahnung, gefühlt eine ganze Sprache hatten. Aber ich habe diese zwei kleinen Worte, habe ich einfach genommen, weil es das war, was ich bekommen habe. Und dann, ich habe zu der Zeit auch Lobpreis geleitet und war total abhängig von meinen ganzen Liedtexten und Akkorden und was weiß ich und so. Und dann waren wir kurz danach auf einer Jugendfreizeit und dann hat der Heilige Geist in mir wie einen Schalter umgelegt und ich konnte auf einmal 2 Stunden Lobpreis aus dem Kopf machen, ohne einmal die Augen aufzumachen. Und das war für mich so das Geschenk, was ich dir jetzt gerade geben wollte mit deiner Geistestaufe, ist Freiheit, mich anzubeten. Und dann kamen mehr Worte. So nach und nach. Aber das ist für mich total gewachsen. Das war nicht vom einen auf den anderen Tag, hatte ich eine ganze Sprache da, sondern mal hier ein Wort, mal da ein Wort und dann einfach das genommen und wertgeschätzt und sich ein bisschen zum Affen gemacht, wie Paulus auch sagt, nach dem Motto, wir sind Narren für Christi, für wen seid ihr Narren? Und ne, das einfach zu nehmen, was da ist. Auch wenn es wenig ist.
Ich gut, Chris. Als ich das Sprachengebet bekommen habe, habe ich auch irgendwie 3 oder 4 Silben gehabt und die habe ich auch tagelang einfach immer nur durch. Ich war irgendwie 12, ich habe die gegoogelt in allen möglichen Schreibweisen, weil ich dachte, was bedeuten die? Und dann irgendwann auch plötzlich kam viel mehr.
Ich war 8 Jahre alt, als ich eine Entscheidung für Gott getroffen habe und in dem Kontext, wo ich das gemacht habe, war es normal, dass jeder, der Christ ist, in Sprachen gebeten kann. Also war es gar nicht nötig, dass jemand betet, sondern es war einfach dieses Selbstverständnis, wenn du Christ bist, kannst du in Sprachen beten. Und für mich war das einfach dieser typische Punkt, ja, diese Chicken Line, einfach zu sagen, du machst den Mund auf und redest, was hier reinkommt. Auch wenn es bescheuert klingt, aber alle drumherum klangen ja eh schon bescheuert. Also kann man nicht bescheuerter als die anderen klingen. Und da ich jemand war, der als Kind sehr gerne gesungen hat, war das Erste, was mir kam, irgendwelche Melodien mit bescheuerten Silben. Und als erstmal der Punkt war, dass ich einfach das, ich sag mal, vor mich hingebrabbelt habe und einfach nur den Mund aufgemacht habe und zugelassen habe, das rauskommen zu lassen, was rauskam, kam irgendwann mit der Zeit so ein Normalgefühl dazu, dass ich nicht mehr irgendwie das Gefühl hatte, ich bin jetzt die einzige Bescheuerte hier, sondern ich merkte einfach, dass in mir einfach irgendwas passierte. Und dann war der Punkt, wo ich es kultivieren konnte. Aber es war wirklich dieses, mach den Mund auf und lass es zu, dass das rauskommt, was da ist.
Also betest du in Sprachen, seit du 8 bist?
Bitte?
seit du 8 bist, betest du in Sprachen?
Ja, ich habe ganz lange zwischendurch nicht in Sprachen gebetet, weil ich es nicht kultiviert habe, aber im Prinzip ja.
Also gibt es gar nicht sowas wie einen Heiligen Geist für Kinder?
Nein, nein.
Gibt nur einen Heiligen Geist?
Nein, nein. Also,
das ist derselbe?
Das sowieso nicht. Ich habe tatsächlich als Kind in meinem Umfeld ganz viel gesehen, dass kleine, dreijährige, vierjährige anderen Kindern die Hände aufgelegt haben und Erwachsene und es ganz krass viel passiert ist.
Nein.
Also es gibt keinen Juni-Heiligen Geist.
Yay, richtig gut, Judith.
Ja, zur Gebrauchsanleitung. Ich habe viele Jahre gerungen auch um eine Sprache und habe mich immer gefragt, warum nicht. Ich war total zwanghaft und verbissen und es ging einfach nicht. Wurde auch mal für mich gebetet, dass ich eine Sprache empfange. Ja, und dann war ich an einem wunderschönen Tag, ich bin spazieren gegangen, ich habe gebetet, ich war so voller Freude und so voller Dankbarkeit und auf einmal kam ein Wort, ein einziges Wort. Und gleichzeitig sofort wusste ich, was das Wort auf Deutsch bedeutet. Und das war unglaublich. Und ich musste lachen. Ich habe angefangen zu lachen. Das war einfach überwältigend. Und dann auch habe ich auch mit diesem einen Wort angefangen. Am Anfang langsam, holprig, wie eingerostet und so, boah, was rede ich denn da, ne? Und dann habe ich das auch angefangen zu kultivieren. Und ja, jetzt... Das fließt einfach, das ist, ja, genau, es fließt. Ja, das war eine tolle Erfahrung.
Sehr cool, danke fürs Teilen. Es gibt so viele Zeugnisse hier, die versammelt sind von Leuten, die irgendwas Cooles mit Sprachengebet erlebt haben, sei es die Art und Weise, wie ihr das empfangen habt oder was ihr erlebt habt oder andere Zeugnisse, die ihr von woanders gehört habt. Ne? So viel gutes Zeugs. Und ich glaube, wir machen jetzt Folgendes. Wir gehen jetzt nicht... nochmal in eine Zeit, wo wir uns aktiv nach irgendwas ausstrecken, sondern ich bete jetzt gleich noch, wir nehmen das und dann möchte ich euch ein paar Sachen sagen. Also der Heilige Geist, der wirkt ja nicht nur im Gottesdienst und du kannst auch außerhalb des Gottesdienstes für dich beten lassen und etwas empfangen, falls du das nicht wusstest. Beim Essen kann man anfangen, in Sprachen zu reden, obwohl man das vorher noch nicht gemacht hat. Das ist möglich. Wahnsinn, oder? Unglaublich. Und wenn du das mitgenommen hast und du sagst, du möchtest auf jeden Fall Gebet haben, dann schnapp dir doch gleich einfach noch unten irgendjemanden, dem du vertraust. Muss ja nicht mal, ne? Schnapp dir einfach jemanden und sag einfach, ey, kannst du kurz für mich beten? Oder mach mit dem Heiligen Geist gleich noch kurz in der Zeit fest, dass du da neu investieren willst. Wie auch immer, okay? Aber ich fand das gut. Also wir müssen nicht, es muss nicht immer nur jetzt dann noch nach der Predigt noch eine Antwortzeit kommen und da passieren dann die Dinge und wenn sie da nicht passiert sind, sind sie nicht passiert. Deswegen fand ich dein Zeugnis auch richtig wertvoll, ne? Wenn du die Hände aufgelegt bekommst, dann nimm im Glauben und wenn es dann ein paar Tage oder Wochen später passiert, dann ist das super. Cool. Und wenn ihr noch konkretere irgendwelche Fragen habt oder so irgendwas Theologisches oder wo ihr sagt, ich sehe das ganz anders als du, kommt bitte zu mir, kommt auf mich zu oder ladet euch bei mir zum Kuchenessen ein, den ihr mitbringt. Funktioniert ganz wunderbar. Und ich würde jetzt noch einmal für uns beten als Einzelne und als Gemeinde. Ich möchte euch einladen, dazu aufzustehen, dass euer Körper mitmacht, ne? Auch wenn er keinen Bock hat. Nice. Shababa, Jesus, ich danke dir so sehr, dass du so gut bist. Danke, Jesus. Und danke, dass du einen vollkommenen Sieg am Kreuz errungen hast. Danke, dass es nichts mehr zu tun gibt für uns, außer in deinem Sieg zu leben, Jesus. Dass wir uns nichts bei dir verdienen müssen, sondern dass du es alles frei geschenkt hast, dass du dich ganz hingegeben hast, dass du frei ausgegossen hast und dass wir am Empfangsende davon stehen dürfen, mit weit ausgebreiteten, dankbaren Armen, voller Vertrauen in unseren himmlischen Vater, dass er uns gute Gaben gibt. Weil wie viel mehr wird er uns den Heiligen Geist geben, wenn wir ihn darum bitten. Und darauf stellen wir uns heute Morgen neu. Und wir sagen auch neu als Gemeindefamilie, dass wir da rein investieren müssen. Wir entscheiden uns dafür, die Gaben, die Gott uns gegeben hat, auch andere Dinge natürlich als das Sprachengebet. Wir entscheiden uns neu, die einzusetzen, da rein zu investieren, mit dir, Heiliger Geist, gemeinsam Schritte zu tun, uns von dir zeigen zu lassen, wie das für uns persönlich aussieht. Und ich segne uns alle wirklich mit einem neuen Maß an Durchbruch, an Kraft, an Verändern der Gegenwart Gottes, wenn wir in Sprachen beten. Dass wenn du deinen Mund aufmachst, egal wie laut du redest, dass dann neu oder erstmalig, dass das Sprachengebet fließt und dass wenn du schon lange in Sprachen betest, segne ich dich damit, dass du auf eine neue Art und Weise merkst, wie da Kraft freigesetzt wird. Kraft für deinen inneren Menschen und Kraft in die Umgebung um dich herum, weil es ist ein Werkzeug, um das Reich Gottes auszubreiten. Dafür bist du gesegnet, du hast alles, was du dafür brauchst. Und ich danke dir so sehr dafür, Jesus, dass alle Fragen, die wir auf dem Weg haben, die können wir dir geben, die können wir unseren Geschwistern geben und du machst alles neu. Danke, Jesus. Amen. Super. Vielen, 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 vielen Dank euch. Ich weiß das sehr zu schätzen.